1 präsentiert die evangelische Morgenfeier. Immer Sonntagvormittag ab 10 auf Bayern 1.
Als junger Mensch fühlt man sich oft unsterblich. Auf jeden Fall scheint der Tod weit weg zu sein. Aber natürlich kann auch ein junger Mensch nicht wissen, wann es soweit ist. Pfarrer Alexander Brandl vom Schwanberg sucht in der evangelischen Morgenfeier nach Wegen, mit der eigenen Endlichkeit umzugehen.
Eines Morgens wache ich auf und weiß, wie meine Beerdigung ablaufen wird. Ich habe davon geträumt, habe alles gesehen, Menschen, denen Tränen über die Wangen kullern. Sie schluchzen, schütteln ungläubig den Kopf, nehmen einander in den Arm. Sie trauern um mich. Als ich zum ersten Mal so träume, bin ich 12 Jahre alt. Ich rede mit niemandem darüber. Seither begleitet mich der Traum, manchmal als Tagtraum. Immer betrachte ich die Szene von oben, wie von einer Wolke. Es fühlt sich seltsam an, schauderhaft. Manchmal bekomme ich tatsächlich eine Gänsehaut. Was mich irritiert, da ist auch dieses wohlige, schöne Gefühl. All die weinenden Menschen, die weinen um mich. Ich muss ihnen echt was bedeutet haben. Und das fühlt sich irgendwie gut an. Ein bisschen ist es auch wie bei einem Horrorfilm. Ich grusle mich, aber irgendwann kommt der Punkt, da merke ich, alles gar nicht echt. Ich sitze ja auf dem Sofa, vor mir die Chipstüte, neben mir die Katze. Ich lebe. Panikmodus aus, Entspannung. Das Beste am Horrorfilm ist noch immer, dass er nur ein Film ist. Für mich ist da eine erste Spur. Die Begegnung mit dem Sterben, mit meiner Urangst, lehrt mich leben. Wonach sehne ich mich? Was lässt mich lebendig sein? Viele kennen in dem Zusammenhang den Ausspruch Carpe diem. Nutze den Tag, es könnte dein letzter sein. Und bestimmt finden einige den Spruch abgedroschen. Der steht auf Kaffeetassen aus dem Baumarkt oder als Wandtattoo über dem Fernsehregal. Aber dieses Deko-Carpe diem ist nur ein Abziehbild. Wörtlich übersetzt heißt der Spruch: Pflücke den Tag. Klar, das deuten dann manche so: Hol dir, was du haben kannst, die dicksten Äpfel, so viel Spaß und Genuss, wie in einen Tag passen. Aber eigentlich heißt es pflücken, nicht verschlingen. Pflücken, das ist Vorfreude, mich ausstrecken, das Gute behutsam zu mir ziehen, bis sich etwas löst. Ganz anders der Satz, der Martin Luther in den Mund gelegt wurde: Wenn ich wüsste, dass morgen die Welt unterginge, würde ich heute noch ein Apfelbäumchen pflanzen. Nicht pflücken, pflanzen. Dazwischen entspinnt sich ein ganzes Leben und Sterben. Wo stehe ich auf dieser Zeitachse aus Wachsen und Vergehen? Ich weiß es nicht. Was ich weiß, ich bin nicht mehr 16. Das Gefühl der Jugend, unsterblich zu sein, ich habe das nicht mehr. Die Anzahl der Beerdigungen in meinem Umfeld nimmt zu. Und ich frage mich, kann ich was tun? Und da geht es mir jetzt nicht darum, den Tod zu verdrängen, das Leben um jeden Preis zu verlängern, wie es der Longevity-Trend gerade mit allen möglichen Ernährungs-, Bewegungs- und Verhaltenstipps verspricht. Ich frage mich eher, kann ich mich vorbereiten auf mein Ende, ohne dass ich weiß, wann es soweit sein wird? Ich will mich dem stellen, meiner Endlichkeit. Und ich will einen guten Umgang damit finden. Hey, Gevatter Tod, Sensenmann, Borndl-Kramer, komm heraus aus deinem Versteck. Zeig dich. Kann ich mich auf mein Sterben vorbereiten, ohne zu wissen, wann es soweit ist? Ich erinnere mich an eine Supervisionssitzung. Als evangelischer Pfarrer habe ich sowas immer wieder. Professionelle Beratungsgespräche, in denen ich meine Rolle und mein Arbeiten quasi aus der Vogelperspektive betrachte. Schwierige Situationen, typische Verhaltensmuster, Teamdynamiken, sowas schaut man sich da an. Zum heutigen Termin habe ich meiner Supervisorin ein Thema mitgebracht, das mich schon lange beschäftigt. Meine Sprunghaftigkeit. Es fällt mir nicht leicht, an einer Sache dran zu bleiben. Immer habe ich 100 Eisen im Feuer, 1000 Ideen und immer ist der Tag zu kurz, um alles umzusetzen und dann bin ich am Ende frustriert. Wovor haben Sie Angst? Fragt mich die Supervisorin plötzlich. Ich schaue sie verdutzt an. Ich habe viel erwartet, aber nicht, dass sie mit Angst kommt. Ich würde mich eigentlich auch nicht als ängstliche Person bezeichnen. Und dann kommen wir ins Gespräch. Sie erzählt mir von der Theorie der vier Grundformen der Angst. Der Psychoanalytiker Fritz Riemann sagt Anfang der 60er Jahre, dass es im Menschen eine tiefe Urangst gibt. Die Angst, dass das Selbst vernichtet wird, dass es stirbt. Diese Angst nimmt verschiedene Formen an. Eher depressive Typen sehnen sich in ihrem Innersten nach Nähe. Ihre größte Angst ist die vor dem Getrenntsein, vor dem Verlust des Ichs, weil er kein Du mehr ist. Andere haben vom Gegenteil Angst, dass sie sich in einer Beziehung zu anderen selbst verlieren. Es sind Menschen, die man eher Eigenbrötler nennt. Distanziert, dadurch aber auch unabhängig. Wieder andere treibt die Angst vor Veränderung um. Denn Veränderung heißt auch, dass etwas zu Ende ist. Sie sehnen sich nach Beständigkeit, nach Ordnung. Und dann gibt es Typ 4. Das bin dann wohl ich. So jemand wurde früher im Extremfall als hysterisch bezeichnet. Typ 4 hat Angst vor der Endgültigkeit, vor Festlegung. Leben heißt für ihn Freiheit, ständig was Neues, als könnte man dem Tod entkommen, wenn man nur flink von Pfütze zu Pfütze springt. Die meisten Menschen liegen irgendwo zwischen diesen vier Extremen. Das ist ganz normal. Schwierig wird es, wenn eine der vier Angstformen so sehr Überhand nimmt, dass sie das ganze Leben bestimmt. Mir hat es geholfen, mich mit meinem Angsttyp zu beschäftigen. Einerseits gibt es mir das gute Gefühl, hey, es ist okay, so zu sein. Ich bin ein sprunghafter Typ, andere sind das auch, das hat seine Gründe und es gehört zu mir. Andererseits schaue ich jetzt genauer hin, wenn ich etwas nicht zu Ende bringe. Ist es richtig, die Zelte abzubrechen und weiterzuwandern? Oder renne ich vor etwas weg und sollte lieber bleiben und mich damit auseinandersetzen? Eines habe ich bei aller Flatterhaftigkeit schon entschieden. Und das hat mit meiner Beerdigung zu tun. Welches Lied soll da mal gespielt werden? Haben Sie, liebe Hörerinnen und Hörer, da auch schon eine Auswahl getroffen? Mein Lied ist mir vor einigen Jahren begegnet. Und seither begleitet es mich durchs Leben, an guten und an schlechten Tagen. Das passt irgendwie immer. Dolly Parton singt es. Travelin' Through, auf der Durchreise. Den Text habe ich mir erst näher angeschaut, da kannte ich das Lied schon lange. Und da habe ich plötzlich gemerkt, ui, das bin ja ich. Da steckt ganz viel drin von dem, was mir wichtig ist und wie ich aufs Leben schaue. Dolly Parton singt von einem Ich, das durch die Welt zieht wie ein Vagabund, ein Steppenwolf. Da träumt jemand von Erlösung, von der großen Wahrheit. Aber am Ende kommt er doch nie an und zieht weiter. Vielleicht wird man sich irgendwann so an mich erinnern. Ach, ich fände es gar nicht schlimm. Liebe Hörerinnen und Hörer, woran soll man sich eines Tages bei Ihnen erinnern? Well, I can't tell you where I'm going. I'm not sure of where I've been. But I know I must keep traveling till my road comes to an end. I'm out here on my journey trying to make the most of it. I'm a puzzle, I must figure out where all my pieces fit. Like a poor wayfaring stranger that they speak about in song. I'm just a weary pilgrim trying to find what feels like home. Where that is, no one can tell me. Am I doomed to ever roam? I'm just traveling, traveling, traveling. I'm just traveling on. Questions I have many, answers but a few. But we're
crucified and they nailed Jesus to the tree. And when I'm born again, you're gonna see a change in me. God made me for a reason and nothing is in vain. Redemption comes in many shapes.
Kann ich mich auf mein Sterben vorbereiten, ohne zu wissen, wann es soweit ist? Zwischen Pflücken und Pflanzen bin ich auf die Spur gekommen. Die Kunst des Sterbens ist vielleicht eine Kunst des Lebens. Meine Supervisorin hat mir gezeigt, es lohnt sich, sich mit der Angst vor dem Tod auseinanderzusetzen. Ich merke, der Blick aufs Ende richtet meinen Blick erstmal auf mich selbst, in mich hinein. Und ich forsche weiter. Auf meiner Suche nach Antworten auf meine Frage blättere ich zurück, weit zurück. Vor etwa 2000 Jahren hat jemand im Johannesevangelium aufgeschrieben, mit welchem Bild Jesus das Sterben vergleicht.
Es befanden sich auch einige Griechen unter denen, die zum Fest nach Jerusalem gekommen waren, um Gott anzubeten. Die gingen zu Philippus, der aus Bethsaida in Galiläa stammte, und baten ihn: Herr, wir wollen Jesus sehen. Philippus ging zu Andreas und sagte es ihm. Dann gingen die beiden zu Jesus und berichteten es ihm. Da sagte Jesus zu ihnen: Die Stunde ist gekommen. Jetzt wird der Menschensohn in seiner Herrlichkeit sichtbar. Amen, Amen, das sage ich euch. Das Weizenkorn muss in die Erde fallen und sterben, sonst bleibt es allein. Wenn es aber stirbt, bringt es viel Frucht.
Das kriege ich in meinem Kopf nicht ganz zusammen. Wenn ein Weizenkorn in die Erde fällt, stirbt es. So weit, so klar. Das ist dann ein Bild für das Ende des Lebens. Das Weizenkorn steht für Jesus, überhaupt für den Menschen. Aber dann sagt Jesus, sonst bleibt es allein. Ich stelle mir so ein Körnchen vor, das statt auf Erde auf den Asphalt fällt und dort vertrocknet. Na okay, das hat was Einsames. Aber warum soll da keine Einsamkeit sein, wenn es in die dunkle Erde fällt? Ich lese weiter. Wenn es stirbt, bringt es viel Frucht. Das ist für mich auch nicht sofort logisch. Viel Frucht bringen, das ist schön, aber das macht das Weizenkorn ja nicht wieder lebendig. Es bleibt tot. Wo ist da jetzt die Pointe? Vielleicht wird so ein Schuh draus. Ich stelle mir Gemeinschaft immer als ein Miteinander mit den Menschen in meinem Leben vor. Eine Tischgemeinschaft, eine Kirchengemeinde, die Fan-Community eines Fußballvereins. Aber ich glaube, Jesus hat da noch mehr im Sinn. Es gibt die Menschen, die mit mir auf diesem Planeten leben, und es gibt auch die, die schon da waren. Aktuell leben rund 8 Milliarden Menschen auf der Erde. Das sind viele. Aber es sind wenig im Vergleich zu denen, die vor uns gelebt haben. Es gibt Schätzungen, die gehen von 100 Milliarden aus. Und wie viele werden noch nach uns kommen? Ist das erst der Anfang einer wunderbaren, langen Menschheitsgeschichte? Oder versemmeln wir es doch und entziehen den Generationen nach uns die Lebensgrundlage? Ich glaube, diese Gemeinschaft hat Jesus im Blick. Eine Menschheits-Community durch die Zeiten. Die Gemeinschaft mit unseren Verstorbenen und mit unseren Nachfahren. Auch mit denen, die noch gar nicht geboren sind und die nicht direkt von uns abstammen. Als ginge ein langer Faden durch die Zeit hindurch. Ein Faden der Liebe, weitergesponnen von Generation zu Generation. Das Weizenkorn stirbt und bringt Frucht. Etwas wird aufgegeben und abgegeben, damit anderes Leben sich entfalten kann. Das ist die Grundlogik der Nächstenliebe. Und auch, technischer formuliert, des Kompromisses. Wenn jeder ein wenig abgibt, haben am Ende alle mehr davon. Und wenn ich etwas in mir sterben lasse, wofür entsteht dadurch vielleicht Platz? Ich denke an Eltern, die für ihre Kinder zu einer Art Weizenkorn werden, die echt etwas aufgeben, damit die Kleinen wachsen können. Erst kürzlich sagt eine junge Mutter zu mir: Ich habe oft das Gefühl, mein Mann und ich verpassen die beste Zeit unseres Lebens. Wir funktionieren nur noch, Immer unterwegs, auf der Arbeit, auf dem Weg zur Kita, einkaufen, sich um die Kinder kümmern, kranke Kinder pflegen, selbst krank werden, sich durch die Woche schleppen und wieder von vorn. Sie sagt, bei aller Liebe zu den Kindern, da geht auch etwas unwiederbringlich verloren. Das Weizenkorn muss in die Erde fallen und sterben, sonst bleibt es allein. Wenn es aber stirbt, bringt es viel Frucht. Das ist ein krasses, ein hartes Bild, das Jesus verwendet. Werden und vergehen und wieder von vorne. Ich muss dazu nicht an Wiedergeburt glauben. Was ich aber glaube, dass wir alle miteinander verbunden sind, wenn wir es zulassen. Das Weizenkorn, das stirbt und Frucht bringt. Ich kenne Menschen, die sagen, du kannst ja viel glauben und dir alles hübsch ausmalen. Aber naturwissenschaftlich ist das Ganze ganz klar. Zellalterung, Zerfall, Ende Gelände. Das stimmt. Die Biologie ist unerbittlich. Für mich ist da aber kein Widerspruch. Auch das war Teil meines Lernweges. Ziemlich am Anfang meiner Zeit als Pfarrer wurde ich zu einer Aussegnung gerufen. Ich hatte bis dahin noch nie einen Toten gesehen. Als der Anruf kommt, rutscht mir das Herz in die Hose. Jemand ist zu Hause verstorben. Die Angehörigen wünschen sich, dass ich so bald wie möglich komme. Den Toten aussegne, Gebete spreche, da bin. Und dann stehe ich vor dem Totenbett. Wir alle stehen da. Die Frau, die Töchter, die Partner, ein Wegbegleiter. Ich kannte den Verstorbenen. Ich weiß, er wäre einverstanden, dass ich ihm jetzt zum Segen die Hand auf die Stirn lege. Die Haut ist kalt und fühlt sich fest an. Bis zum Ende des Segensgebets lasse ich die Hand auf seiner Stirn liegen. Dann bitte ich die Familie näher zu treten. Wir stehen ganz nah am Bett, beten ein Vaterunser und sind mehrere Minuten einfach nur still. Am Ende ist da ein Weizenkorn in dunkler Erde, und zaghaft entsteht etwas Neues. Liebe verwandelt. Als ich die Wohnung verlasse, streiche ich mit der linken Hand über meinen rechten Handrücken. Ich lebe. Ja, Biologie ist das auch. Die Frage bleibt, kann ich mich auf mein eigenes Sterben vorbereiten? Ich habe gelernt, es geht auch um Lebenskunst. Es ist hilfreich, mich mit den Urängsten, die mein Verhalten bestimmen, auseinanderzusetzen. Ich habe die Vorstellung liebgewonnen, dass das Lied, das mich durchs Leben begleitet, auch mal an meiner Beerdigung zu hören sein wird. Ich kann es gut glauben, dass wir über den Tod hinaus verbunden bleiben, wie das Weizenkorn, das Frucht bringt, im ewigen Kreis des Lebens. Und am Totenbett habe ich erlebt, was bleibt, wenn nur die Hülle bleibt. Dass wir Menschen verbunden bleiben über den Tod hinaus. Viel gelernt also. Reicht das, um vorbereitet zu sein? Ich merke, wie sich mir eine andere Frage aufdrängt, nämlich, warum überhaupt vorbereitet sein? Warum beschäftigt mich das so? Wenn ich ehrlich zu mir selbst bin, geht es da wieder um meine Angst und um Kontrolle. Was ich verstehe, begreife ich, als könnte ich es im wahrsten Sinne greifen, Gevatter Tod am Schlafittchen packen. Mein Wunsch, vorbereitet zu sein, passt in unsere Zeit, in der wir uns nach Kontrolle sehnen. Kontrolle über den verfallenden Körper mit proteinhaltiger Ernährung, Fitnessvideos auf YouTube, Botox-Injektionen to go. Aber so läuft's nicht. Am Ende ist da keine Kontrolle. Am Ende lebe ich nur von der Hoffnung. Hoffnung, dass es gut sein wird. Mein Leben, mein Sterben und was danach kommt. Meine Vorfahren im Glauben flüstern es mir zu, durch alle Zeiten hindurch. Sie haben vor Jahrtausenden schon erlebt, dass der Mensch am Ende des Tages doch nur weiß, dass er nichts weiß. Und sie haben es aufgeschrieben, als Gebet, haben mir und uns einen Trost aus der Vergangenheit hinterlassen. Häng dein Herz an Gott, an den Ewigen, an eine Kraft, die nicht aus dir selbst kommt, eine Kraft, die dich trägt, für immer.
Wie lieblich sind deine Wohnungen, Herr Zebaoth. Meine Seele verlangt und sehnt sich nach den Vorhöfen des Herrn. Mein Leib und Seele freuen sich in dem lebendigen Gott. Der Vogel hat ein Haus gefunden und die Schwalbe ein Nest für ihre Jungen. Deine Altäre, Herr Zebaoth, mein König und mein Gott. Wohl denen, die in deinem Hause wohnen, die loben dich immerdar. Wohl den Menschen, die dich für ihre Stärke halten und von Herzen dir nachwandeln. Wenn sie durchs dürre Tal ziehen, wird es ihnen zum Quellgrund, und Frühregen hüllt es in Segen. Sie gehen von einer Kraft zur anderen und schauen den wahren Gott in Zion.
Ich mag, was da im Psalm steht. Die Menschen, die auf Gott vertrauen, sie gehen von einer Kraft zur anderen. Mich erinnert das daran, wie ich im Leben immer von Pfütze zu Pfütze hüpfe. Plitsch, platsch. Wie früher als Kind auf dem Schulweg. Ich lebe gern. Ich lebe, weil meine Kraft aus Gott kommt. Und wenn meine eigenen Kräfte eines Tages schwinden, dann bin ich sicher, diese eine Kraft, die bleibt. Bis in alle Ewigkeit.
Es ist so stark, so gemütlich und warm. Ich lieg in der Wiesen unter einem Baum. Ich mach meine Augen zu, dann schlaf ich ein. Ich bin jetzt über die Wolken und die Welt rückt vorbei. Ich höre Lara, ich kenn doch die Stimmen. Es wird aber lauter, du weißt, dass ich komm. Wenn du mich abholst, wo bringst du mich hin? So geh sich nieder und wart er auf mich. Und irgendwie hab ich keine Angst mehr vor dir. Ich seh gar die Leid aus längst vergangener Zeit. Und ich spiel, euch ist vergessen. Und alle Fehler vergehen hier. Und ich glaub, dass ich da bin im ewigen Leben.
Ich freue mich, wenn Sie mit mir beten. Laut oder still im Herzen. Vater unser im Himmel, geheiligt werde dein Name. Dein Reich komme, dein Wille geschehe, wie im Himmel, so auf Erden. Unser tägliches Brot gib uns heute und vergib uns unsere Schuld, wie auch wir vergeben unseren Schuldigern. Und führe uns nicht in Versuchung, sondern erlöse uns von dem Bösen. Denn dein ist das Reich und die Kraft und die Herrlichkeit in Ewigkeit. Amen. Gott segne dich und behüte dich. Gott lasse sein Angesicht leuchten über dir und sei dir gnädig. Gott erhebe sein Angesicht auf dich und gebe dir Frieden.